Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Du kannst es nicht jedem recht machen. Also könntest du es auch einfach dir recht machen. Ein Zitat von Concetta Rosa Maria Franco Nero, 1937 bis 2025. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Und ich danke dir für dieses wunderbare Zitat, das ich auch ergänze. Frau lebt nicht in den Meinungen anderer, sondern nur in ihrer eigenen Haut.
Wirklich. Oh, wow. Das ist Regula Stempfli.
Ist Regula Stempfli ein bisschen bei Schopenhauer abgeguckt. Aber ich wollte diesen grässlichen Typen nicht erwähnen.
Aber, was du auch nicht getan hast. Wir haben es direkt schon vergessen.
Genau, sondern es ist einfach La Stempfli pur. Aber also das Zitat ist auch wunderbar. Sie ist italienische Feministin, habe ich das richtig im Kopf?
Ja, fast. Concetta Rosa Maria Franco Nero ist sehr bekannt. Und letzte Woche auch sehr stark in den Medien unter ihrem Künstlernamen gewesen und ist, denn sie ist gerade in den letzten Tagen verstorben. Sie ist Connie Francis, Weltstar.
Ah, genau.
Und weißt du, jetzt waren ja die Medien wirklich voll von Nachrufen. Mhm. Und diese Nachrufe sind so unterschiedlich in der Qualität, was man natürlich jetzt irgendwie positiv deuten kann. Es waren auch einige sehr, sehr, sehr gute Nachrufe dabei, die versucht haben, diesen ungeheuren Wert dieser Künstlerin für weibliche Künstlerinnen herauszustellen. Also sie war einer der ersten wirklich Weltstars, hat unfassbar viele Platten verkauft, also über 100 Millionen Platten weltweit, war in Amerika ein großer Star, begann dann ihre Weltkarriere, die sie unglaublich klug aufgegleist hat, indem sie in 15 Sprachen gesungen hat.
Das ist so unglaublich, gell? Weißt du, jetzt angesichts diesem globalisierten US-amerikanisch-britischen Mischmasch-Pop, oder? Also es gibt ja fast keine andere Sprache mehr. 15 Sprachen.
15 naja, Sprachen?
Das ist noch die Zeit meiner Eltern auch oder auch meiner Kindheit. Deshalb spreche ich auch so viele Sprachen, weil ich auch von ganz früh an vielen Sprachen ausgesetzt war.
Ja, heute musst du es nicht mehr, weil heute wird ja alles KI-gestützt übersetzt. Was dir aber nichts nützt, wenn du in der Wüste bist und nach dem Weg fragen musst. Ne? Ohne Strom ist halt auch blöd. Aber weißt du so, also ich fand wieder Schweizer Fernsehen ganz weit vorne oder beziehungsweise hinten.
Weit
in
unten.
In der, wie sagt man, Banalisierung dieser Künstlerin im Nachruf, also SRF titelt auf der Homepage, sie erlangte mit ihrem schluchzenden Gesang Weltruhm. Also, dass sie so viele Platten verkauft hat, kein Wort, dass sie sich politisch engagiert hat, aus Gründen. Ja. Also sie hat sich ab den 70er Jahren sehr, sehr für Gewaltschutz von Frauen eingesetzt. Ja. War auch in Gremien der damaligen US-Regierung. Warum? Weil sie selber Fürchterliches hat erleben müssen. Mhm. 1974 vergewaltigt wurde, das nur knapp überlebt hat. Aber diese Komplexität bringst du ja sowieso nicht in einen Nachruf. Aber dass man noch nicht mal versucht, das zu tun, das sehe ich nur bei Frauen. Und dass man dann auch noch versucht, ihr schluchzender Gesang oder die Tagesschau war auch so furchtbar.
Die deutsche Tagesschau oder die schweizerische Tagesschau?
Die schweizerische war es bestimmt auch.
Wechseln wir zur deutschen Tagesschau. Was hat denn die gebracht? Auch schluchzender Gesang?
Nein, also sie versuchte in 2 Minuten tatsächlich einmal durchs Leben durchzugehen und also große Karriere gemacht und dann folgten nach 4 Ehen und vielen Schicksalsschlägen, wo ich so denke, okay, es ist eben auch so eine Banalisierung, eine Privatisierung auch nach 4 Ehen, ne? Was ist da?
Völlige Privatisierung, Also, du hast so recht, weil bei Mick Jagger würde dann irgendwie 2 Milliarden verkaufte Tonträger erwähnt oder so.
Und bis ins hohe Alter potent.
Ja, genau.
Und ein Frauenschwarm bis.
Es ist echt zum Abwinken. Und jede neue Generation erfindet wieder neue Sexismen. Also gerade unter den Journalistinnen wird jede neue Generation findet immer wieder neue Wege, die alten Frauen zu banalisieren, privatisieren, zu vergessen, nicht zuzuhören und wird dann irgendwie mit 50 oder 60 plötzlich realisieren, ups, oder mit 35.
ja, und es ist so unnötig,
es nimmt uns
doch nichts. Ja. Menschen in dem, was sie erreicht haben und in dem, was sie ausgemacht hat, zu würdigen. Das nimmt uns doch nichts. Und dieser Dreh, nein, man muss sich irgendwie selber erheben oder man muss sich man muss die nicht ernst nehmen, weil das ist ja letztes Jahrhundert oder so. Wir uns so Unrecht. Ja, und es geht ja immer weiter.
Ja, ja. Also es ist eben auch eine Selbstverletzung. Es ist immer eine Selbstverletzung, wenn Frauen andere Frauen so verletzen oder eben Männern erlauben, in ihrer Gegenwart andere Frauen herabzusetzen. Oder? Also es ist ganz häufig so, wenn ich in Männergremien bin und dann irgendeiner, auch wenn er es nur lustig meint, oder? Also so eine blöde, flapsige Bemerkung, kannst du sagen oder so. Aber es geht eigentlich gegen Frauen. Es wird irgendwie das Aussehen von einer Frau beurteilt. Und dann grätsche ich dazwischen.
Immer.
Und dann gibt es, und da gibt es immer so Diskussionen und dann, ach, kein Wunder, haben alle Angst vor dir. Das ist dann immer quasi...
Warum verstehst du keinen Humor?
Geht gar nicht, Leute. Ehrlich, setzt euch endlich auf den Hintern und lernt was dazu. Also es geht nicht mehr. Ich finde diese Banalität und dieses unfassbare Unwissen, wenn es um Frauengeschichte geht, ist einfach inakzeptabel. Es ist unschön. Es macht wahnsinnig hässlich. Es ist kleinkariert. Es ist dumm, dumm, dumm. Also, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich muss dir sagen, ich habe sie nicht gekannt. Hast du die Sängerin gekannt?
Connie Francis, natürlich. Ja, kennst sie auch.
Ah, natürlich, ich kenne wahrscheinlich nur die Hits, weil ich so schlecht bin.
Ja, selbstverständlich. Okay. Who's Sorry Now? Oder Everybody, Somebody's Fool. Aha, My Happiness ist auch von ihr.
Ja, ja.
Und Falling hat sie auch selbst geschrieben, dieses ganz berühmte, was 100.000 Mal gecovert wurde.
Mhm. Wunderbar.
Ja,
wunderbar.
Und in Deutschland ist dann aber direkt in der Headline, Schöner fremder Mann hat sie auch gesungen. Ne?
Aha.
Dieses.
Aber ich habe ja auch mal einen Artikel geschrieben über die Verführung. Und habe ja da gesagt, also immer beachtend das Drama der heterosexuellen Frauen, weil heterosexuelle Frauen ja leider darauf angewiesen sind, dass Männer sie bekehren. Das ist wirklich ein Drama. Aber da habe ich auch über den Fremden in der Bar geschrieben. Das ist ein ganz toller poetischer Text, weil ich tatsächlich nicht der Meinung oder so, auch aus meiner Erfahrung, wenn du in der Bar sitzt oder irgendwo und du siehst so einen schönen jungen Mann oder einen Mann mittleren Alters oder einen alten Mann, eben, ich rede jetzt als heterosexuelle Frau, wirklich wahnsinnig schön und du kannst alle deine Sehnsüchte von Freundschaft, Geist, Verführungskunst, körperlich heißer Liebe, Begehren in diesen Typen projizieren. Und das macht ihn wahnsinnig toll. Ist dir das noch nie begegnet? Ich reise eben viel herum und ich finde es dann, und dann messe ich die Städte auch am Anteil der schönen Männer, ich gebe es zu. Und ich muss immer wieder sagen, es ist toll, eben dieser fremde Mann. Das Problem ist immer, wenn sie den Mund auftun. I'm so sorry, oder? Also entweder kann die Projektion noch aufrechterhalten werden des weiblichen Begehrens, aber meist fällt es dann zusammen. Weil
ich finde das so schön, auch hier so unterschiedliche Perspektiven, weil ich bin da so langweilig, also auch einfach so zufrieden. Ne? Also ich bin, seit ich 20 bin ich gut.
Ja, du hast auch einen wunderschönen Mann. Aber also hallo, Isabel Rohner, nur weil ich über das weibliche Begehren schreibe oder denke oder es auch erlebe in den Städten, die ich bereise, heißt es doch nicht, dass ich unzufrieden bin in meiner Partnerschaft.
Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Das wollte ich nicht sagen. Nur, ich habe diesen Blick tatsächlich nicht und ich werde darüber nachdenken, warum ich den nicht habe.
Nein.
Weil vielleicht geht mir da ja was verloren.
Nein,
weil man kann ja trotzdem gucken.
Absolut.
Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Fällt mir jetzt so auf.
Nee, aber das fällt mir auf wegen dem Song, weißt du, eben ja. Schöner Fremder, oder? Also weil ich mich da ertappt fühle, weil eben viele Menschen sich dann lustig machen, wenn Frauen irgend sowas erzählen. Und ich finde das ganz wichtig, auch unter Frauen das auszuloten, was ist weibliches Begehren. Mhm. Und weibliches Begehren, so meine Theorie, ich habe darüber noch nicht geschrieben, viel gelesen, hat enorm viel mit begehrt werden zu tun. Eben, ich rede immer als heterosexuelle Frau. Und das müssen wir ganz anders diskutieren unter lesbischen Frauen. Aber deshalb, das ist auch ein Drama der heterosexuellen Frau, dass sie eben auf das Begehren des Mannes angewiesen ist, weil das sie antönt.
Aber das ist ein hochinteressantes Thema und ich hoffe, du schreibst dein nächstes Buch darüber.
Wäre möglich. Oder eben Isabel Rohner. So. Hast du gute Nachrichten mitgebracht?
Ich habe eine ganze Reihe von guten Nachrichten. ich möchte übrigens einmal sagen, wir haben heute eine Premiere bei die Podcastin. Wir sind nämlich zu viert.
Ah ja.
Das sagen wir jetzt einmal. Also ich muss das einmal sagen, weil Isabel Regula, wir haben jeweils einen Kater dabei und der macht nicht Miau.
Nein.
Jetzt geht das heute beiden gleich, ne? Kann man das so sagen?
Ja, das ist eben das Problem, wenn wir quasi am Schabbat, am Samstag, dann nach schönen Festen noch eine Podcast stemmen vor der großen Sommerpause. Aber du hast ganz tolle Nachrichten mitgebracht.
Ja, ich habe ein paar internationale Nachrichten, die mir Hoffnung machen und uns vielleicht auch Hoffnung machen können. Die erste gute Nachricht stammt aus Österreich. Da hast du bestimmt auch mitbekommen, so in den letzten Wochen hat sich in Österreich einiges verändert in den Medien. Das lag, ich würde es zurückführen, tatsächlich auf zwei Frauen und zwei Vorkommnisse, die in Österreich passiert sind. Das ist einmal die wunderbare Faika El-Nagashi, die bei den Grünen ausgetreten ist.
Ja. Ja.
Und das andere ist Gertraud Klemm, die Schriftstellerin, die mit ihrem Canceling-Fall, sie wurde gecancelt aus einem bereits angekündigten Buch, viel Presse bekommen hat, weit über Österreich hinaus. Aber beide Fälle haben ihren Anfang in Österreich. Mhm. Da will ich jetzt nicht eingehen, weil wir über beide auch schon gesprochen haben und die einfach beide sehr, sehr interessant sind. Aus meiner Sicht hat das was in Gang gesetzt. Ich nehme wahr, dass in den letzten Wochen mehrere große Artikel erschienen sind, die sich sehr kritisch auseinandersetzen mit der ganzen Identitätspolitik der letzten Jahre, mit der Transpolitik der letzten Jahre und auch sehr kritisch damit umgehen, wie wurde eigentlich mit diesen Themen medial umgegangen.
Mhm.
Und das würde ich mir unbedingt auch für Deutschland wünschen. Also ich habe hervorragende, gute, journalistisch gut recherchierte, umfangreiche Dossiers gelesen, Artikel gelesen, Berichte gelesen in verschiedenen österreichischen Zeitungen, wo auch über mit Eltern gesprochen wurde, wo mit Therapeutinnen und Therapeuten gesprochen wurde, wo die Folgen von einer unkritisch unterstützten Transpolitik für Minderjährige endlich mal in den Blick gekommen wurden. Und jetzt am 17. Juli, also vor, was haben wir heute, den 19., also vor zwei Tagen, ist in der kleinen Zeitung ein Interview erschienen mit der österreichischen Familienministerin Claudia Plakholm. Mhm. Und ich fand das und finde das bemerkenswert, weil sich die österreichische Familienministerin darin ganz klar für eine Altersgrenze für geschlechtsangleichende OPs ausspricht, und diese Altersgrenze bei 25 verordnet.
Mhm. Ja, ja.
Das fand ich ganz interessant, das war mir nicht bekannt. In Österreich gibt es eine gesetzlich vorgeschriebene Altersgrenze bei Sterilisationen. Mhm. Und die liegt bei 25.
Sehr gut.
Sowas gibt es in Deutschland beispielsweise nicht.
Ah, okay. Wusste ich auch nicht. Aber ich wusste, dass das gibt. Das ist auch klug. Oder? Also, weil, also, wenn du mich gefragt hättest, mit 23 willst du Kinder, hätte ich mit einer 150-prozentigen Selbstsicherheit, wie ich damals schon war, gesagt, bist du wahnsinnig? Ich und
nicht.
Kinder? Sicher nicht, oder?
Ja, und am besten diese Menstruation nervt.
Ja, genau.
Alles raus.
Ja, genau. Auch die großen Brüste stören mich beim Sport und so, alles. Also ich hätte alles und mein ganzes Leben wäre zerstört worden. Also ich habe die schönste Zeit meines Lebens, finde ich immer noch die Zeit mit meinen drei fantastischen Kindern. Mm. Also wirklich. Und Karriere.
Wie schön. Ich dachte, du sagst und Katzen.
Ja, Katzen auch.
Du, aber ich habe diesen Punkt recherchiert, kurz recherchiert, weil es mich interessiert hat, ob es in Deutschland auch so eine Grenze gibt, eine gesetzlich vorgeschriebene, gibt es eben nicht. Aber es gibt eine Handhabung, also dass die meisten Ärzte sagen, vor 30 keine Sterilisationen.
Ja, klar.
Und das ist ja schon, ich fände es wichtig, darüber zu diskutieren. Ne? Wie
kann
das denn sein, dass wenn weiß nicht, ich mit 28 zu meiner Frauenärztin gegangen wäre und gesagt hätte,
ja, klar, ich
hätte
nie Kinder.
Ich bin sicher, ich will nie Kinder.
Ja.
Ich brauche das alles nicht. Ne?
Ja, ja.
Hätte ich das nicht, wahrscheinlich nicht machen können. Aber wenn eine 16-Jährige sagt,
du hast auch schon den ideologischen Begriff benutzt, geschlechterangleichende Operation. Das ist ja ein ideologischer Begriff, oder? Früher hat man irgendwie angepasst oder Umwandlung oder was auch immer gesagt. Und jetzt heißt es ja, die Geschlechter angleichen.
Aber
als
hättest
du ein Geschlecht, das du dir wünschst und dann gleichst du deinen Körper deinem Geschlecht an.
Oh du, das finde ich interessant, weil ich habe das Wort tatsächlich sehr bewusst gewählt.
Ah.
Weil die österreichische Familienministerin nämlich von Geschlechtsumwandlung spricht.
Ja.
Und das finde ich ideologisch. Oder einfach, das ist ja nun,
vernünftiger
zu sein. Ne?
Das ist ein altmodischer Begriff.
Aber
weil
es ist
du
ja
auch wandelst
falsch.
Du wandelst deine Biologie um.
Nein, du kannst ja die Biologie nicht wirklich umwandeln.
Doch, natürlich. Wenn du dich kastrieren lässt und die Brüste abschneidest, dann hast du dich umgewandelt, verwandelt. Das ist
ja
spannend.
Ich würde das als Germanistin anders sehen. Und ich finde, angleichen hat, ich nähere mich etwas an, aber ich bin nicht gleich. Das wäre das für mich darin.
Ah.
Aber wir werden das recherchieren.
Weiter, ja. Aber das Interview, verlinkt das Interview. Also sie war in dem Fall, sie war ganz anders als jede Frauenministerin, die wir in Deutschland die letzten gefühlt 100 Jahre hatten. Also hat sie ganz klug geantwortet und nicht wie die, wie hieß sie, die fiese Maus? Ah ja, die Lisa Paus. Also es war ein gutes Interview.
Du, sie hat ein super Zitat gebracht. Ich kann dir das Zitat auch sagen.
Gerne.
Zitat von Claudia Plakholm. Zitat. Wir sprechen hier von Mädchen, die sich ihre gesunden Geschlechtsteile amputieren und Testosteron spritzen lassen. Das ist keine Kleinigkeit wie ein Piercing. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Punkt, Zitat, Ende. Das heißt, ihr Fokus sind auch die Mädchen. Das fand ich super. Ne? Das war nicht in der Frage intendiert, aber der Fokus war Mädchen und darüber müssen wir sprechen. Die Zahl der Mädchen hat sich ver-4000-facht innerhalb weniger Jahre. 4000-fach.
Das ist wirklich unglaublich. Und es erinnert mich an die Nullerjahre, als ihr alle noch quasi in den Windel steckten. Ich übertreibe jetzt, keine Reaktion bitte. Nein, aber die Nullerjahre, da war der Trend und da waren alle Zeitungen voll von deren Intim-OPs, also Schamlippen-OPs, die ganze Rasiererei der Geschlechtsorgane wurde da massiv propagiert. Und das war vorher, rasierte Scham war mussten sich Prostituierte antun. So wie diese Pornonägel, die jetzt jede Frau, jede Unternehmerin, also normale Lehrerin, alles, die haben alle diese fetten,
ich nicht.
Dicken Pornonägel. Nein, nein, ich auch nicht. Frage. Aber wir sind einfach so diese natürlichen Schweizerinnen. Also weißt du, du darfst natürlich, wenn du einfach schon so hübsch geboren und in einem Land, ziemlich friedlichen Land, zwar mit einem gender Apartheid-System aufgewachsen bist, aber
da war irgendwo, noch was.
Ja. Ja, genau, da war noch was. Aber irgendwie ist dieser Trend, das ist leider auch eben ein Unterschichtentrend, habe ich aber, glaube ich, schon letzte Woche erwähnt.
Das zu Problem den Nägeln nicht, aber zu Hyaluron.
Mädchen, ja, aber das ist genau dasselbe Problem. Mädchen und Frauen, die aus den Unterschichten kommen wollen, also ich rede davon aus eigener Erfahrung, wollen aufsteigen. Und da machst du alles, was dazugehört, was dir die Gesellschaft aufgibt. Und in der Generation meiner Kinder kenne ich keine Freundin, auch die haben ein Drama der heterosexuellen Frau, die nicht diese Pornonägel trägt.
Aber weißt du, ich frage mich ja, also ich habe das auch schon oft gefragt, wenn mir, in meiner Bubble gibt es diese Nägel nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ah, doch, in meiner
aber
natürlich.
Mir ist es schon
Botox
passiert.
Entschuldigung.
Ich bin so naiv. die Nägel bei mir sind alle echt. Wahrscheinlich sind das alle falsche Nägel. Nein, Quatsch. Aber ich habe schon mal gefragt, gibt es da nicht haptische Einschränkungen? Also kann man denn da greifen? Kannst du dir eine Kontaktlinse ins Auge setzen? Und, die Antwort ist, oder ein Tampon oder so, oder verletzt du dich da?
Also, boah, das ist so gut. Es ist so
und
praktisch.
Die Antwort ist, die Antwort wird dich, nein, dich nicht, du bist abgebrüht. Nur, also ich habe nicht mit dieser Antwort gerechnet. Es gibt nämlich kleine Hilfsinstrumente für alle Tätigkeiten, die Frau mit diesen Mördernägeln nicht mehr machen kann. Also es gibt so ein kleines Saugnäpfchen, kein Scheiß, Saugnäpfchen, um dir Kontaktlinsen einsetzen zu können. Ne? Und es gibt Applikationen, damit du dir nicht den Gebärmutterhals aufreißt, wenn du menstruierst.
Also es ist völlig
irre. Das heißt, da gibt es
eine ganze Industrie, ja.
Die Frauen versuchen zu unterstützen, das zu machen, was sie ohne Nägel problemlos machen können.
Ja. Ja, also Michelle Obama trägt ja die Pornonägel. Also die meisten Afro-American Women, das gehört zum Schönheitsideal von Afro-American Women, ja, die haben alle diese Pornonägel. Das kam über die Show, vor allem Diana Ross hat das begonnen, also die Whitney Houston, also die ja, also das ist dann so ein ganz eigener Kulturbegriff. Deshalb bin ich jetzt ganz vorsichtig, was ich darüber noch sagen will, weil man könnte ja auch so eben sagen, die Schönheitsideale sind ja unterschiedlich. Ich finde aber, du hast einen ganz wichtigen Punkt gebracht, wenn die Freiheit von Frauen durch Schönheitsmerkmale eingeschränkt wird, dann muss Frau sich schon überlegen, was tue ich mir da an? Oder? Also ich finde eben auch 10 cm Stöckelschuhe, ich bewundere jede, die auf diesen ganz dünnen Stöckelschuhen rumstöckeln kann. Es ist auch sehr gut für die Gebärmutter. Also weißt du, du hast ein bisschen einen anderen Halt. Also du musst den Unterleib stärken. Also von dem her sind Stöckelschuhe gar nicht so schlecht. Aber eben die Bewegungsfreiheit. Ich würde eben Stöckelschuhe nicht im Alltag tragen, sondern tatsächlich für bestimmte Anlässe, oder? Und immer wieder überlegen, was macht das mit mir, meinem Selbstbild und meinem Körper?
Aber ja, da möchte ich die wunderbare Kabarettistin Hildegard Scholten zitieren, die über Stöckelschuhe sagt, ich trage keine High Heels, ich gehe nicht gern bergab.
Sehr schön. Ich liebe natürlich Plateauschuhe. Da bin ich nicht nur 1,80, sondern 1,90 oder 1,95. Und das ist dann immer extrem toll, an Anlässe zu gehen, wo du einfach alle überragst.
Aber kannst und du dich da nicht einfach auf einen Stuhl stellen, weißt du? Wieso habt ihr die Chuzpe nicht, euch einfach auf den Stuhl zu stellen?
Sehr schön. Sehr schön. Also, ich bringe jetzt was ganz anderes Geopolitisches schnell rein. Mhm, über Trends, da wir ja heute unabgesprochen über Trends reden. Thailand, ja, okay. Von den Intimrasuren über die Teamoperationen, Pornonägel, jetzt zum Buddhismus in Thailand. Der Buddhismus ist in Thailand integraler Bestandteil der Herrschaftsformen. Ich finde es ja immer so toll, wenn die westlichen Menschen so diese friedlichen Mönche und weißt du, ich meditiere ja auch, also ich finde es ja, die Klänge, ich liebe das, also ich mach das oft, also die spirituelle Reinigung mit buddhistischen Meditation, mit buddhistischen Klängen und so weiter und so fort.
Ich gehe einfach noch spazieren.
Ja, die pragmatische, auf jeden Fall. Ist es klar, eben wenn wir Westlerinnen dann so ja und so sanft reden und so und eben den Buddhismus so hochhalten, einfach immer wieder die Erinnerung, die politische Erinnerung, es ist ein unfassbares Ungleichsystem, es ist sexistisch. Und in Thailand ist jetzt bekannt geworden, ein sogenannter Sexskandal, respektive eine Frau, die mit Hunderten von Mönchen offensichtlich geschlafen hat, sie dann aber auch erpresst. Und buddhistische Mönche sind abstinent, also so wie die katholischen Priester, in Anführungszeichen. Und der Buddhismus ist wirklich so systemimmanent für das extrem ungleiche, gefährliche Königtum in Thailand. Auch über das wird ganz wenig geredet. Das muss ein wahnsinnig schönes Land sein. Also es gibt ja auch Tausende, schon fast Hunderttausende von Deutschen, die im Rentneralter nach Thailand ziehen. Mhm. Jetzt eben die interessante Meldung, dass auch dort ein Laizismus stattfindet und dass das dem Land nur gut tun kann. Also es gibt ganz viele junge Menschen, die sich vom Glauben abwenden. Oder? Und ich sage ja immer, vom Glauben abwenden, dann wendest du dich einem Neuen zu, zum Beispiel dem Neoliberalismus oder Trans-Ideologie oder Faschismus oder was auch immer diese Ismen, also gläubige Menschen.
Individualismus.
Ja, genau, aber es ist auch eine Ideologie. Ja, genau. Aber ich fand das spannend, wie das geopolitisch weltweit stattfindet, so wie wir es im Iran eben auch feststellen, mit dieser Weigerung, sich dem religiösen Islamofaschismus zu unterwerfen.
Darf ich nachfragen? Also wenn du sagst, da gibt es jetzt so einen Trend zum Laizismus. Also Laizismus ist ja eine Staatsform, so weit sind die ja noch lange nicht, auch im Iran.
Genau.
Also es gibt eine Bürgerbewegung oder eine Volksbewegung weg von Religiosität
und
religiösem Gefolge.
Ja, genau.
Und dann
so
ist die Frage, wie wird das, also werden die sich durchsetzen können, wenn ja, wie? Ich weiß, ich kenne jetzt ehrlich gesagt die Staatsform, also ich weiß, Thailand ist ein Königreich, aber was
ja,
da
mit dem Königreich, also
ist,
wo der heilige Hund heiliger ist als der König. Also wir müssen ja aufpassen, was ich da sage, weil der hat seine Spitzel und Spione überall. Also der ist ja auch oft in Bayern am Radfahren, also die Entourage.
Ja, der wohnt da auch, oder?
Ja,
in Bayern
ja.
Oder in der Schweiz?
Ich glaube,
in Bayern war es,
aber ich glaube, er darf eben nicht mehr, weil es dann tatsächlich einen Aufstand gab, dass ein Autokrat und ein wirklich auch sehr bösartiger Autokrat, der hat Menschenleben auf dem Gewissen, also das System, dass der einfach hier unsere Freiheiten und Demokratien nutzt und niest und quasi eine kleine Autokratie errichtet in Bayern, oder? Neben den existierenden Autokratien von Söder beispielsweise. War eine ironische Bemerkung. Aber ich glaube, das darf er jetzt nicht mehr in den letzten 6 Jahren. Aber ich bin wahnsinnig vorsichtig, da was zu sagen, weil tatsächlich Leute, die ihn schon beobachtet haben und seine Entourage. Es gibt wirklich einen heiligen Hund. Oder? Also da gibt es Szenen, die willst du dir gar nicht vorstellen, so schlimm sind die. Und die wurden aber dann ziemlich massiv verfolgt, auch wegen, also zuerst richterlich und dann auch von Spitzeln. Also das ist nicht ganz, ohne.
Ja. Der Sexismus des Buddhismus,
ja.
hilf mir,
ja. ein bisschen auf die Sprünge. Ich habe schon gedacht, als ich das gesagt habe, vielleicht hätte ich das so nicht sagen sollen, aber man hört im Buddhismus vor allem von den Mönchen. Aber ich nehme das Statement jetzt hier vor laufender Kamera zurück, weil ich doch nicht meine Freundinnen, die mich auch in die buddhistische Meditation eingeführt haben, sehr erbost auf mich sind. Ich finde einfach Religionen grundsätzlich sexistisch, aber du erlaubst mir, wenn ich einfach nur diese kleine Meldung bringen wollte,
ja,
schaut her, geopolitisch bewegt sich auch in stark religiösen Gesellschaften in den jungen Generationen etwas hin zu mehr Freiheit, währenddem wir ja bei den jungen Generationen hierzulande in Europa mehr zu weniger Freiheit den Trend haben. Das war eigentlich mein Punkt.
Sehr gut, sehr gut. Du, ich gucke gerade noch mal auf meinen Zettel von Österreich und sehe da, dass ich noch auf zwei Dinge ganz kurz hinweisen wollte in diesem Kontext. Aber ich habe einen Kater, verdammt. Also, es gibt auch eine gute Nachricht diesbezüglich aus Puerto Rico. Die haben nämlich jetzt auch ein Verbot von Hormontherapien und OPs für Personen unter 21 beschlossen. Und es gibt eine super gute Nachricht aus den USA. Und das finde ich schon ein bisschen erstaunlich. Und zwar aus California, L.A. Dort schließt die Trans Youth Clinic am Children's Hospital von L.A.
Nein,
also
das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das ist richtig, richtig gut. Und ich finde es ein bisschen erstaunlich, weil, also jetzt kommen Vorteile oder meine Wahrnehmung, L.A., Hollywood, es gibt unfassbar auffallend viele Hollywood-Stars, Transkinder haben, sogenannte.
Ja. Ja,
und da frage ich mich schon auch, wie kommt es? Und ich hatte da letztens ein ganz interessantes Gespräch mit einer Freundin, die meinte, die selber viele Kinder hat, tolle, wunderbare Kinder, und die sagte, weißt du, was ich mich frage? Wenn Eltern, also auch nach unserem Gespräch über Hyaluron und deinen super interessanten Ausführungen, hat sie gesagt, weißt du, was ich mich frage? Wenn Eltern sich so stark verändern in ihrem Aussehen mit Schönheits-OPs und Hyaluron und aufgespritzten Lippen und dann haben die Kinder und die Kinder haben ihre Gene. Die sehen dann halt wieder, die haben dann wieder diese dünnen Lippen. Die haben dann wieder diese schlitzigen Augen.
Sehr
die haben vielleicht klug. Auch, entsprechen die von ihrem
oder
Körperbau.
Fett. Ja, genau.
Nicht den Ansprüchen.
Breites Becken und so.
Führt das nicht zu einer Abneigung der Eltern gegenüber ihren Kindern, die man gar nicht so steuern kann, sondern einfach die Kinder spiegeln dir das, was du abgelehnt hast bei dir selber. Und wenn das so ist, kann das nicht dazu führen, dass die Kinder das selbstverständlich spüren und sich selber grundlegend verändern wollen?
Oh,
das fand ich total interessant.
Das ist extrem interessant. Es könnte auch einfach sein, dass die Kinder Kinder schauen ja alles ab, was du machst. Deshalb sage ich immer, du musst Kinder, es gibt zwei Dinge, die du machen musst. Du musst Kinder lieben und du musst ihnen Forum. Wenn du willst, dass die Kinder gut herauskommen im Sinne von selbstsicheren, empathischen, gescheiten, wunderschönen, liebevollen und kraftvollen, verteidigungsbereiten Menschen, wenn du das willst, musst du das alles selber sein. Du musst es vormachen. Oder? Und wenn ich natürlich als Mama, wenn ich Botox gestreckt, gekürzt, weiß ich was, künstliche Busen, künstliche Lippen, künstliche Augenlinsen, künstliche Haare, jeden Tag vor dem Spiegel schaue und da nicht ganz zufrieden bin, aber trotzdem, ja, ist doch toll, dann macht das Kind das natürlich alles nach. Alles nach. Aber ich finde diese Ablehnungs-, diese freudsche Ablehnungs-, also diese Übertragungstheorie, ist großartig.
Ist großartig. Interessant,
müssen wir unbedingt nachgehen und fordern unsere klugen Journalistinnen auf in unserem Umfeld, recherchiert und schreibt doch mal darüber. Das ist echt klug. Wahnsinnig toll. Ich habe auch noch eine ganz kurze gute Nachricht über die von den USA, die völlig lächerlich gemacht wird hier in Deutschland. Ich könnte die Journalisten würgen. Und zwar, weil Trump eben verkündet hat, Coca-Cola hat es noch nicht so bestätigt, die wollen noch Zeit schinden, aber das müssen sie machen. Coca-Cola produziert Coca-Cola, also das mit Zucker, seit 40 Jahren mit Mais-Sirup statt Rohrzucker. Und dieser Mais-Sirup ist verantwortlich für wahnsinnig viele Krankheiten. Unter anderem dann natürlich auch die Adipositas.
Noch schlimmer als Rohrzucker?
Ja, viel
schlimmer. Ich weiß darüber gar nichts.
Viel schlimmer. Eben, ja? Wir wissen alle darüber nichts, außer ich, die ja immer irgendwelche lustigen Podcasts hört, also eben im Gesundheitsbereich.
Aber amerikanische, nicht
amerikanische,
deutsche.
ja, natürlich, nur amerikanische. Und ich verlinke dann den Talk von Barry Weiss noch im letzten Jahr, also vor der Wahl von Donald Trump, mit der Make America Healthy Again. Es gibt zwei Runden, also eine Runde, ein Podcast, da ist ein Podium mit auch ein paar Spinnen drunter über Make America Healthy Again. Aber der beste Podcast, ich habe natürlich ihren Namen jetzt vergessen, schreibe ich dann hin. Der beste Podcast ist der mit der Professorin und medizinischen Expertin, die hat natürlich auch wieder zwei Doktortitel und schon irgendwie 15 Monografien zum Thema verfasst, seit 15 Jahren ist sie auf diesem Thema, dass eben diese Corn Syrup, dieser Feldzug des Corn Syrup mit Lobbytechnik, ähnlich wie bei der Tabaktechnik. Sie vergleicht es auch mit der Tabakindustrie. Die Tabakindustrie hat ja die Lebensmittelindustrie übernommen. Und das ist großartig. Und das ist das erste Ziel war, und deshalb hat sie eben auch für Trump gestimmt, war immer, you have to get rid of the corn syrup. Also du musst diese Maisstärke und den Mais-Sirup loswerden. Und das ist hochspannend. Ich werde sie verlinken, diese zwei Podcasts. Und ich finde das bravo, ich habe dann so geschrieben, bravo Trump, pfui Europa. Und vor allem pfui Deutschland, weil wir darüber nicht diskutieren und berichten. Weil
alles,
das auch
was
bei
Trump
uns ein
macht,
Thema
und der
ist.
Macht nun viel Unsinn. Auch, aber was er gut macht, wird, weil es Trump ist,
ja,
direkt gefiltert.
Es ist fürchterlich, herrlich. Der kann sogar noch Weltfrieden bringen und ich bin sicher, die deutschen Medien würden noch was finden, was schlecht daran ist, am Weltfrieden.
Du, ich mag, also es gibt diese Satire-Sendung Extra 3 vom NDR.
Ah,
die haben einen, ein super begabtes Team, was oftmals Songs macht. Also sie nehmen bestehende Popsongs, bekannte Popsongs, machen neue Texte. Also zum Beispiel aus Last Christmas machten sie Lars Klingbeil. Und dann so diese Lieder wirklich sehr lustig.
Ich liebe so Zeugs.
Genau, total. Und ich habe just gestern wieder ein Lied über Trump, ausgehend von diesem Eurovision-Song von Deutschland, Baller.
Mhm.
Baller, lalala. Und natürlich heißt es dann Baller, Baller, ne? Und es gäbe ja ganz viele Beispiele. Und ich finde übrigens, man muss sich über alle Menschen lustig machen. Über alle.
Auch über sich selber.
Ja. Auch über sich selber und natürlich auch über Trump.
Ja,
aber
natürlich.
Das Beispiel, was sie sich rausgezogen haben, was sie eben Baller, Baller, Baller fanden,
ich ahne fürchterliches,
war die Bombardierung Irans.
Oh my goodness
das,
me.
Ich so,
ehrlich. Du.
Okay, so knapp dran vorbei.
Ihr
aber gut,
seid
das
echt,
fällt mir jetzt gerade ein.
Nein, das ist ganz wichtig. Ich möchte da verharren. Weil ich natürlich in meinem Umfeld auch alle finden, Völkerrecht und geht doch nicht und was soll das? Und ich habe gerade meine iranischen Freunde und Freundinnen verloren, oder? Also die sehr anti-Mullah sind und die natürlich vom Mullah-Regime geflohen sind, oder? Aber dass sie jetzt diese Bombardierung auch total daneben finden. Und da muss ich nochmal sagen, euch hat es allen ins Hirn geschneit. Wenn erstens die Atomanlagen des Irans bombardiert, ausgelöscht, nicht gemacht werden, ist das ein Halleluja für den Weltfrieden. Zweitens, wenn dadurch, durch diese Bomben, vor allem auch das islamofaschistische Mullah-Regime im Iran gestürzt wird oder bröckelt oder wirklich jetzt am Ende angekommen ist mit allen Sanktionen, die ich mir nur vorstellen kann, dann wieder Halleluja für den Weltfrieden. Sehr verehrte Damen und Herren, echt, ich finde, wie deutsche Journalisten über geopolitische wichtige Ereignisse sprechen, das ist jenseits. Da möchte ich gerade schnell noch den anderen Fall bringen, das ist so wichtig. Mhm. Ich sehe eben nicht ein, wieso das nicht alle 150% hinter Israel und gleichzeitig 150% hinter der Ukraine stecken. Weil was wir auch viel zu wenig gehört haben, ist, dass der Putin als ausgekochter Stratege jetzt wieder 50 Tage Zeit hat, den absoluten Drohnenterror, Drohnen übrigens, sehr verehrte Damen und Herren, die vom Iran geliefert werden. Iran ist das führende, ist die führende Drohnenherstellerland, oder? Dass die Ukraine, dass die Bevölkerung in Kiew unter totalen Psychoterror jetzt mit Hunderttausenden von Drohnen die und die müssen fürchterlich klingen. Also weißt, ich kann mir das vorstellen wie bei Erdbeben oder überhaupt Kriegsgeschädigte gehen immer auch über die Ohren hinaus. Oder es klingt immer wie ein Moped und die müssen jede Nacht eigentlich in den U-Bahn-Schächten verbringen, weil dieser Lärm dich nicht schlafen lässt und du nie weißt, wo jetzt die nächste Drohne einschlägt. Oder? Deshalb das ganze Patriots-Abwehrsystem. Und ich sehe nicht ein, wieso das in Deutschland jetzt nicht schon seit 3 Monaten jeden Tag an Patriots gearbeitet wird. Weil sich die Militärführung völlig verändert hat. Weil das eben auch ein Psychoterror ist, wenn du die Drohnen auf die Menschen lässt. Mhm. Und ich habe diese Drohnendiskussion übrigens schon mal vor 5 Jahren geführt, oder war es vor 8 Jahren, als da diese Spielzeugdrohnen kommen. Oder es ist ja so toll, du kannst Drohnen fliegen. Früher durfte man in Deutschland noch überall die Drohnen steigen, alles filmen, alles machen und so. Jetzt glücklicherweise gibt es da auch einen Schutz des öffentlichen Raumes, oder? Aber dass diese Nerds einfach quasi im Dunkeln, im völligen Dunkel der Öffentlichkeit, weil die Journalisten und Journalistinnen nicht recherchieren, hier eine ganz neue, gefährliche, vor allem psychologisch zerstörende Waffe entwickelt haben, die unbedingt internationaler Ächtung bedarf. Also weißt du, die Nachkriegsordnung in 5 Jahren, wenn wir dann gegen den Islamofaschismus gewonnen haben, die Nachkriegsordnung muss ganz viele Punkte neu aufnehmen und es muss auch eine ganz andere Vereinte Nationen geben. Also die zum Beispiel eine Schutzfunktion haben gegen die Veto-Macht von Autokratien und gegen die NGO-Macht von islamofaschistischen Bewegungen, wie die Muslimbrüderschaft, die quasi das internationale Klima und die Subventionen durch Katar quasi eine Welt herbeischaffen, die nichts mehr mit Demokratie zu tun hat. Also das wollte ich einfach als Thema noch reinbringen.
Ja, sehr interessant. Ich würde mit dir gerne noch über ein anderes Thema sprechen. Und zwar würde ich gerne mit dir über Nein sagen sprechen.
Oh,
Und ich weiß, ich überfahre dich damit hemmungslos, aber davon leben
ich kann ja jetzt Nein sagen.
Nein! Das wäre ganz schlecht. Ganz
okay.
Schlecht.
Ich sage jetzt Ja zum Nein sagen.
Sehr gut,
okay.
Sehr gut. Ich will dir 2 kurze Beispiele oder Begebenheiten aus der letzten Woche ganz kurz skizzieren, warum mich das beschäftigt. Das eine ist wieder eine Good News und diesmal aus Schottland. Der Fall Sandy Peggy war in den britischen Medien oder in Großbritannien sehr präsent in den Medien, in Deutschland gar nicht. Sandy Peggy ist eine Krankenschwester, eine Pflegeschwester, die 30 Jahre Berufserfahrung hatte und da 30 Jahre in ihrem Krankenhaus arbeitete in Schottland. und vor ein paar Jahren einen Dienst hatte und während dieses Dienstes plötzlich und sehr stark ihre Periode kriegte. Was macht man als Krankenschwester, wenn das passiert, oder auch als völlig normale Frau überall? Man geht sich umziehen. Und sie ging in ihre Umkleide und in ihrer Umkleide stand ein Mann. Das war bekannt. Also in ihrem Krankenhaus gab es einen jungen Arzt, der irgendwann sagte, ich fühle mich als Frau, drum benutze ich jetzt die Umkleide. Der hatte auch kein Gender Recognition, irgendwas Act durchlaufen, sondern es war einfach eine Behauptung. Ja. Er sagte, es ist so, und das Krankenhaus hat ihn voll unterstützt und gesagt, ja, selbstverständlich, du kannst die Umkleide der Frauen benutzen. Jetzt an diesem Tag kam Sandy Peggy in die Umkleide mit durchgebluteter Hose und wollte sie umziehen und bat ihn, die Umkleide zu verlassen. Und daran erkennt man, dass das ein Mann war, weil jede Frau wäre sofort gegangen und jede Frau hätte das sofort verstanden und übrigens hätte diese Krankenschwester das auch zu jeder Frau gesagt.
Genau. Du magst nicht blutige Wäsche vor anderen Menschen. Also es gibt ein gewisses Schamgefühl. Es gibt Leute, die das locker können, aber eben. Ja,
was ist danach passiert? Er hat sich beschwert beim Krankenhaus und es kam zur Anklage gegen die Krankenschwester. Also, die Vorwürfe waren folgendes. Sie wurde des Misgenderings
Selbstbestimmungsgesetz gibt es auch.
Ihr wurde Belästigung vorgeworfen, ihr, der Krankenschwester, Belästigung.
Ja.
Dann wurde ihr mit Kündigung gedroht und sie musste bei ihrem Arbeitgeber, bei dem sie jahrzehntelang gearbeitet hat, ein 18-monatiges Disziplinarverfahren durchlaufen. Das alles hat ihr Arbeitgeber auch noch öffentlich gemacht und ausgetragen, damit auch noch ihren Ruf beschädigt, ne? Als irgendwie, und das hatte natürlich auch immense Auswirkungen auf ihr Privatleben.
Das ist also jetzt absoluter Terror.
Absoluter Terror. Und jetzt die gute Nachricht, das Gericht hat sie von allen Vorwürfen freigesprochen.
Okay.
Also ganz, ganz, ganz
klar. Das
ist
das Mindeste. Jetzt soll sie sofort gegenklagen und auf Millionen Schaden klagen.
Ja.
Also das kann man, glaube ich, in den Großbritannien auch nicht so, gerade in Millionenhöhe wie in den USA. Aber wenn sie irgendeinen amerikanischen Drive findet, ich würde das Krankenhaus bankrott klagen, echt. Wirklich. Oh, jetzt klinge ich wieder.
Ja, und dann bist du auch noch schuld, dass die Gesundheitsversorgung in Schottland zusammenbricht.
Ja.
Also du hast einfach immer die Arschkarte.
Was
als
für ein Fall, aber was für ein Mut dieser Frau, all die Institutionen durchzugehen, das durchzumachen, zu überleben, sich auch mit dem Gesicht zeigen. Also großartig. Das ist eine Heldin unserer Tage.
Ja,
Wahnsinn.
Und Inge Bell, unsere Freundin und Partnerin und Feministin und Schwester,
Kreuzträgerin, ja.
Hat auf diesen Fall auch aufmerksam gemacht und sie hat einen ganz, ganz klugen Satz geschrieben, finde ich. Und dieser Satz lautet von Inge Bell: Wenn Frauen nicht mehr sicher sagen können, dass sie Grenzen haben, was ist dann noch sicher?
Das ist sehr klug, das ist ganz wichtig. Und da kommt das Nein.
Genau. Und zwar ein Gespräch, was ich per Zufall letzte Woche mitbekommen habe, wo sich eine Gruppe unterhalten hat in der Nähe von dem Platz, wo ich gesessen habe. Also ich habe das Gespräch jetzt nicht aktiv belauscht, aber ich konnte gar nicht anders, als es mitzubekommen. Da hat sich eine Gruppe darüber unterhalten, mehrheitlich Frauen, aber auch Männer waren dabei, über den Sinn von Unisex-Klos. Und es war echt, echt verrückt, weil alle Frauen, die da anwesend waren, gesagt haben, nein, also das ist doch die beste Lösung, man macht einfach Unisex-Klos, dann sind alle zufrieden und alle glücklich. Und ich kriegte dann so ein bisschen große Ohren, weil ich auch merkte, dass die zwei Männer, die da dabei waren, die haben dem nur zugehört, ne? So ein bisschen grinsend zugehört.
Ja,
die haben aber auch das Gespräch geführt, geleitet und immer so Rückfragen gestellt. Das waren die Frauen, die gesagt haben, nein, Unisex-Klos ist doch super. Und dann sagte eine der Frauen, da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen auflachen, Eine der Frauen sagte dann, nein, das ist doch absolut das Einfachste, einfach Unisex-Klos. Wichtig ist nur, dass es in diesem Unisex-Klo einen abgetrennten Bereich für Männer gibt.
Das ist sehr lustig. Ja, ja. Ja. Das sind eben zwei Klos. Sie will nämlich auch nicht neben urinierenden Männern an Pissoirs vorbeilaufen müssen, um in ihr Cubicle zu kommen. Oder das ist ja Unisex.
Ja, aber diese Reflexion. Also ich gestehe es, ich habe dann halt an dieser Stelle dann gesagt, also ich habe mich dann eingemischt. Ich habe nur diesen Satz gesagt. Ja. Wirklich, ich habe gesagt, dann ist es kein Unisex-Klo mehr.
Genau.
Dann ist es ein getrennter Bereich für Männer und ein getrennter Bereich für Männer und Frauen.
Ja.
Also das habe ich wirklich gesagt.
Ja.
In versucht sehr nett und höflich zu sagen.
Ja, ja.
Okay, gut, ich bin dann gegangen. Aber jedenfalls, es beschäftigt mich, weil ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass diese Kacke Frauen getrieben ist, indem Frauen nicht Nein sagen können und dann denken, naja, so, wir sind doch da nett und eigentlich ist das Problem doch gar nicht so groß und wir sagen jetzt mal, wir sagen eben jetzt nicht Nein.
Immer ja, ja, ja. Genau, passt. Passt. Ich finde es eine sehr kluge Interpretation. Frauen können nicht Nein sagen. Ich habe das erlebt in der ganzen Diskussion an einem wahnsinnig schönen Frauentreffen, nur ganz kurz am Rande, habe ich das erlebt, als ich einfach ganz klar sagte, also das, was mit der Richterin Brosius Gersthoff passiert ist, der Frauke Brosius Gersthoff, geht natürlich gar nicht. Ich finde Morddrohungen, ich finde diese persönlichen Bedrohungen, habe ich alles selber erlebt. Das ist wahnsinnig schlimm. Gleichzeitig habe ich dann gesagt, und dann haben alle aufgehorcht und mich so angeguckt, also wir waren ausschließlich Frauen, oder? Also ich sage, das finde ich schlimm, und dann alle, ja, 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 ja. Dann sage ich, gleichzeitig finde ich natürlich schon, wenn Frauen die absoluten frauendiskriminierenden, sexistischen, erniedrigenden, Frauenrechte abschaffenden Positionen verteidigen, dann muss ich meine Solidarität nicht der Frau zukommen lassen, sondern ich muss mich wehren gegen ihre Positionen. Dann ein großes Geschrei und das geht doch gar nicht und so. Und dann sage ich, sorry, also wenn die Richterin, oder jetzt wird, das, jetzt gibt es ja nicht mehr, überall Spiegel, Süddeutsches, das wird jetzt rauf und runter dekliniert, vom Lanz bis in Maischberger, in alle sämtlichen Talkshows, ohne Widerrede, Apokalypse und Filterkaffee, ohne Widerrede, ist die Nichtwahl letzten Freitag ins Bundesverfassungsgericht, wird so interpretiert, da gab es ein paar rechte Trolle, rechte Portale, die CDU, CSU Abgeordneten, die leicht beschränkt sind, ja sowieso aus linker Sicht, oder? Die so belagert haben, dass sie gar nicht mehr gemerkt haben, dass Brosius Gersthoff eine völlig gemäßigte, hervorragende Juristin, wie sie immer sagen, ist, und sie wurden einfach von diesen rechten Scheißtrollen manipuliert und instrumentalisiert, und unsere Demokratie ist jetzt in Gefahr, weil das hat der Regierung geschadet, das hat dem Ruf des Verfassungsgerichts geschadet und so weiter. Es wird überall genau dieser Ton geschrien. Und immer wieder an meinem Frühstückstisch, an meinen Meetings, an meinen überall, oder? Mhm. Und ich, tapfer wie ich bin, weise immer darauf hin, erstens Streit in der Demokratie, eben ein Nein, der Streit in der Demokratie ist das beste Zeichen für
ist
deine
das
Demokratie.
Wesen.
Das ist ganz, ganz
Wesen
wichtig.
Das Wesen der Demokratie, das kennt ihr nur nicht in Deutschland. Irgendwie
auf der dritten Seite im Totalitarismus schreibt Hannah Arendt, es war nicht der Untergang von Deutschland, weil es zu viele Parteien gab, sondern weil es nur noch zwei quasi Lager gab, eben diesen faschistischen und antifaschistischen Kampf, oder? Das ist das Totalität, das sind wir voll auf der Schiene. Und dann drittens, oder wo, in welchem Punkt ich auch immer bin, bei mir ist ja auch der Kater, aber nicht der Miaunde, die Brosius Gersthoffs Positionen sind klassische, linkstheoretische, staatsrechtliche Positionen, und die kenne ich wirklich aus dem FF. Und die stellen eine ganz klare Unterwanderung des geltenden Grundgesetzes dar. Hm. Und auch als juristische Professorin kann sie diese Positionen unbedingt aufzeigen, die gibt es, aber sie darf sie nicht als einzig gültige und dann noch als Lehre der Mitte und Lehre des Grundgesetzes verkaufen.
Ja, vor allem das Bundesverfassungsgericht hat die Aufgabe, mich, also die Bürgerinnen und Bürger zu schützen vor dem Staat. Das ist die Aufgabe, ja. Unsere Grundrechte zu schützen. Wenn du aber jemanden hast, die diese Grundrechte beim Staat verortet sieht und findet, ja, der Staat hat das, die Macht, den Bürgerinnen, ja, und Bürger Grundrechte zu entziehen, ist, ja, das problematisch. Das war auch der Grund, also das war auch ein großes Thema gestern bei der Basis für meinen heutigen Kater.
Ja.
Wir hatten ein hochinteressantes Gespräch mit Freunden, mhm, über diesen Fall. Und gut, ich war mit meiner Analyse, ne, also
ja, die wir, sattelfest, wirklich sattelfest.
Ja, sowieso, ja, ne? Ja. Abgesehen davon, vor 20 Jahren, diese Einschätzung von Artikel 1 unseres Grundgesetzes war damals vor 20 Jahren auch der Grund, warum ihr Doktorvater nicht gewählt wurde ans Bundesverfassungsgericht.
Richtig.
Das ist ein Akt auch der Demokratie. Und mhm, ja, mhm, naja, jedenfalls, ich habe da meine drei Punkte. Ich würde das eben, dieses staatsrechtstheoretische, diese Grundsatzeinschätzung, ne, was ist Staat,
ja,
Aufgabe, das sehe ich absolut kritisch, das ist mein Hauptargument.
Höchst problematisch, ja.
Dann Ihre Auslegung natürlich auch von Artikel 1, also Würde des Menschen verhandelbar.
Ja.
Oder
genau,
vom Kontext abhängig, ist halt schwierig.
Ja.
Und drittens Ihre frauenpolitischen Positionen pro Kopftuch im Staatsdienst,
ja,
das ist absolut problematisch. Ihre Aussage, und das kann man alles recherchieren, auf der Homepage der Uni Potsdam, hat sie selber auch ein Papier mit ihren Kernforderungen oder Thesen veröffentlicht. Und eine These ist, Elternschaft für alle. Das heißt,
genau,
Ermöglichung der Legalisierung von Leihmutterschaft. Und das, genau, ist Frauenhandel. Das
Frauen- und Menschenhandel, ja. Sie ist eine ganz klassische, linke, materialistische, nihilistische Denkerin, die juristisch präzise, unmenschliche Positionen, also unrealistische, unmenschliche Werte, völlig wertegelöste, auch von jedem Christentum entfernte juristische Sachlagen nicht nur bringt, sondern sie will damit eine neue Politik. Wir haben doch über die Kommission geredet letztes Jahr, die eben eingeleitet wurde vom Jens Spahn, den ich übrigens jetzt nur einen woken Neoliberalen nenne. Deshalb hat er mit Brosius Gerstorf überhaupt keine Probleme. Also alle nennen den Jens Spahn einen Konservativen. Der ist überhaupt nicht konservativ. Das ist ein woker Neoliberaler. Wirklich ein absolut knallharter Materialist und Nihilist, wie es in der globalisierten Elite üblich ist. Und diese Positionen bestehen darin, die reale Welt völlig abzukoppeln von den theoretischen Weltentwürfen wie Leihmutterschaft, sogenannte Sexarbeit, Kopftuch für alle Möglichkeit. Also es sind all diese theoretischen…
Kopftuch für alle außer Männer.
Ja, oh ja, eben, danke.
Es gibt keine,
du bist
Richter,
immer so,
naja, aber
du bist immer so klug,
das ist der
konsequent.
Elefant im Raum,
ja,
finde,
ja,
ich. Ne?
Ja.
Also Lehrer, männliche Personen, die lehren,
genau,
würden alles riskieren, wenn,
ja,
sie ein Kopftuch tragen würden in Deutschland oder wo auch immer.
Ach, ich wünsche mir so viel mehr Isabel Rohner in öffentlichen rechtlichen Institutionen, weil genau diese Positionen, oder? Und sie merkt, und was mich vor allem gestört hat bei Brosius Gerstorf in ihrem Gespräch mit Markus Lanz, das ist sehr spannend, das überhaupt zu beobachten. Was mich wahnsinnig geärgert hat, ist diese abgrundtiefe Selbstgefälligkeit, selbst ihre hohen Nervosität, aber diese wahnsinnige Selbstgefälligkeit, das gehört sich einfach nicht für eine Wissenschaftlerin, dass ihre Positionen die richtigen sind. Oder meine Positionen sind nicht die richtigen. Ich evaluiere sie immer als Wissenschaftlerin. Oder weiß ich immer, gehe ich das Wagnis der Öffentlichkeit ein mit einer Argumentationskette, die mir sehr schlüssig erscheint. Ich aber in der Rezeption meines Werkes, und das ist immer wieder passiert, trifft es eben auf die Welt. Deshalb ist es die reale Welt. Und ich fand das immer enorm befruchtend, auch für die Wissenschaft, diese Positionen immer wieder zu überdenken. Und vor allem auch zu überdenken im Hinblick der politischen, machtpolitischen Wirksamkeit. Ihr wollt mir doch nicht jetzt plötzlich sagen, all ihr woken NGOs, Post, weiß ich was, Kolonialisierten, wollt mir jetzt nicht sagen, nein, die Wissenschaft ist nicht politisch. Oder? Das habe ich ja schon bei der ganzen Pandemie gesagt. Oder? In der Pandemie wurde plötzlich die Wissenschaft wieder auf einen Sockel gehoben, den sie nicht verdient. Also wirklich nicht. Wissenschaft zeichnet sich durch hohe Kritikfähigkeit aus. Und dann in diesen Positionen ständig Menschen zu befördern in öffentlich-rechtlichen Institutionen, deren Ziel ganz klar der Umbau des Staates ist, aus welchen Gründen auch immer, weil sie das richtig finden, weil sie eben Ehe für alle oder Mutterschaft für alle oder Leihmutterschaft für alle, das finden sie jetzt ganz toll.
Es klingt auch so super, es klingt ja auch wie Pudding für alle.
Ja, wie Eispende, all diese Begriffe, all diese Begriffe, die, wie mit Viktor Klemperer gesprochen, absolute, das sind kleine Dosen Arsen, die dann letztlich dieses Grundgesetz vergiften. Das aber sind all ich, diese Begriffe und da diese Selbstzufriedenheit, die hat sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, die ist so selbstgefällig, die kann nicht nachvollziehen, wie Frau aus enorm wichtigen Grundgesetzgründen, wie die meisten Journalisten auch nicht, kann das nicht nachvollziehen, dass jede ihrer Positionen das Gegenteil dessen ist, wie das Grundgesetz interpretiert werden sollte. Beispiel. Das konnte sie sich nicht vorstellen. Kann sie sich nicht vorstellen. Und die Journalisten und Journalistinnen plappern immer wieder nach und sagen, ja, das ist eine wahnsinnig hervorragende Juristin. Ist sie sicher? Die ist sicher fast so gut wie meine KI in der Interpretation und in den Text, in den komplizierten Textformulierungen. Aber es geht hier um ein Verfassungsgericht. Und sorry, das ist nicht einfach nur ein juristisches Wissenschaftsgremium.
Nein,
Leute.
Überhaupt nicht. Aber weißt du, was mir auch gestern Abend aufgefallen ist? Es wird offensichtlich immer schwieriger. Also diese Sehnsucht nach Schwarz-Weiß, Schubladen, Pro, Contra ist so immens groß bei allen. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Aber jetzt Beispiel gestern. Ja. Das Erstaunen war immens, dass ich diese inhaltliche Kritik habe.
Ja.
Und ganz klar sage, und das stieß auf große Augen, ich bin gegen diese Kandidatin.
Ja.
Am Bundesverfassungsgericht.
Ja,
ganz klar.
Ja, ja.
Und trotzdem sage, so wie man mit ihr umgegangen ist, darf man mit niemandem umgehen.
Absolut.
Ganz, ganz klar.
Absolut.
Und auch sage, die Unionsfraktion hat ganz viel in diesem Prozess falsch gemacht. Ganz viel.
Also es war totaler Dilettantismus, um Isabel Rohner zu zitieren von der letzten Woche. Es war wirklich dilettantisch. Jens Spahn muss gehen, der ist kein Fraktionschef.
Ja.
Wenn du die Fraktion nicht schon seit 5 Wochen merkst, aber auch diese Abgeordneten im Gremium der Richterinwahl, also ich weiß auch nicht, was in deren Gehirn vorging, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen, dass allenfalls Abtreibung, allenfalls Kopftuch, allenfalls Meldestellen und Staatsaufgaben etwas in ihrer Wählerinnenschaft für Irritationen sorgen könnte. Wenn das diesen Typen nicht auffällt, sorry, you didn't do your fucking job, go away. Jens Spahn, aber ich bin sicher, der geht wieder nicht. Regierung nicht lange behalten.
Ich würde sagen, dass ich glaube nicht, dass er Fraktionsvorsitzender bleibt. Das wäre meine Prognose.
Ja, genau.
Und aber da geht es ums Handwerk. Aber darf ich dich noch was fragen, weil mich interessiert es wirklich. Und ich würde dich bitten, also nochmal, danke für diesen Exkurs. Jetzt nochmal zurück, auch das hat ja was mit Frauen sagen Nein zu tun. Konntest du immer gut Nein sagen, eigentlich, persönlich?
Ich könnte jetzt Nein sagen. Ja. Ja.
Hast du Tipps?
Ich möchte da unterscheiden. Im öffentlichen, beruflichen Kontext, im wissenschaftlichen Kontext, bin ich brillant darin, Nein zu sagen. Also ich bin immer noch wahnsinnig stolz, dass ich meinem Doktorvater, der dann mir sagt, Schatzeli, es war abgemacht, ich muss für die politische Kultur im Wandel, ich habe Preise gekriegt, ich habe 3 Jahre eine der hervorragendsten Studien, immer noch sehr lesbar, verfasst für den Nationalfonds. Und das, die Abmachung war, ich muss dann nur noch 1 Jahr Bibliografie, ich muss noch die Einleitung, oder also staatsrechtliche Einleitung ausführen, aber dann kriege ich meinen Rerpol, also es war nicht viel gewesen, sondern quasi in der Politikwissenschaft. Und ich war fertig, eben alle Preise abgesandt, gut verdient, war super Arbeit. Und dann gehe ich zum Doktorvater und sage, du, ich habe jetzt da das Konzept eben für die Dissertation. In einem Jahr bin ich die jüngste Doktorin in diesem kleinen Käseland oder wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum. Dann sagt mir eben der Professor, habe ich aber schon mal erzählt, sagt, ach Schatzeli, du bist doch so jung. Ich habe hier noch ein neues Nationalfondsprojekt. Das ist ebenso wie die Nationalität. Mach doch das. Oder ich habe ihm alle Vorlesungen geschrieben. Ich habe ihm alle Übungen geschrieben. Ich war eigentlich die Professorin, die neue Professorin für Politikwissenschaft. Er hat mein Skript bis zum letzten Tag seiner Professur behalten verwendet. Und verwendet und nicht verändert. Oder? So scheiße gut war das. Am Anfang war ich auch noch aufgeführt mit Namen. Das kann man alles nachvollziehen. Und da habe ich Nein gesagt. Und da bin ich wahnsinnig stolz, weil die akademische Karriere war mein Wunschtraum, war mein Berufsziel. Ich bin die geborene Professorin und Wissenschaftlerin. Ich hätte, ähnlich wie Louise F. Pusch, wenn wir die ordentlichen Professuren gekriegt hätten, Generationen an den deutschsprachigen Universitäten verändert. Vielleicht nicht nur zum Guten, aber wir hätten tatsächlich, nein, aber wirklich, ja, also ja, wir hätten einen wahnsinnigen Input gehabt.
In du wärst unseren prägend gewesen und es wäre nicht bei dieser einen Professur geblieben.
Genau, ne? In diesen jeweiligen klar. Wissenschaftsbereichen, die eben so tolle Frauen abdecken. Oder? Und für mich war das etwas vom Schlimmsten, was mir passiert ist, dieses Nein. Also nein, es ist mir nicht passiert, sondern ich habe Nein gesagt. Und das Beste ist, wenn Frauen Nein sagen, geht dann weg. Also geht eben aus diesem Leben, das euch gerade zerstört wurde, weil ihr Nein sagen musstet, weil ihr sonst nicht hättet überleben können. Aber wenn ihr dieses Nein macht es, ihr verlässt aber dann auch das Leben. Also ändert die Rahmenbedingungen, die euch so weit geführt haben, dass ihr ein brutales Nein sagen müsst, dass eigentlich alle Festen, alle Grundsätze, alle Böden unter euren Füßen wegzieht, weil ihr dann ganz ein anderes und neues und viel, in meinem Falle, viel besseres, begnadetes, wunderbares Leben ermöglicht.
Das ist ein gutes Beispiel für Situationen in so einem patriarchalen System, wo es darum geht, Nein zu sagen, weil du sonst ausgenutzt wirst. Jetzt gibt es einen anderen Kontext.
Also darf ich noch schnell sagen, das Schrecken ohne Ende, oder? Wenn du nicht Nein sagst, und du hast mich gefragt, solltest du immer gut Nein sagen? Ja, und das habe ich, glaube ich, auch von meiner Mutter. Ich habe mir damit oft auch geschadet, aber ich sage, das ist im öffentlichen Bereich, im beruflichen Bereich. Ich bin ein totales Weichei im persönlichen Bereich. Da kann ich viel zu wenig schnell und gut Nein sagen.
Oh, aber du, das ist ein interessanter Punkt, weil dieses Persönliche, das ist ja vermeintlich persönlich. Wollen wir unsere Toiletten teilen? Sind wir nicht bereit, liebe Frauen, seid doch bereit, eure Umkleiden zu teilen?
Nee, das ist öffentlich, das sehe ich öffentlich.
Ja, aber vermeintlich für die Frauen ist es ihr privater Raum. Diese öffentliche Dimension, These. Aha. Diese öffentliche Dimension, auch diese Rechtsdimension, die wird ja da ausgeklammert, sondern, naja, gut, also ich fühle mich da vielleicht nicht so ganz wohl, aber ach, gehört doch jetzt dazu, darum bin ich jetzt nett. Und ich bin doch wahrscheinlich die Einzige, die sonst Nein sagt, dann bin ich die Blöde. So ist es doch, oder? Mhm. Könnte das so sein? Es beschäftigt mich. Vielleicht beschäftigt es
Du wolltest noch ein anderes Beispiel bringen für Nein. Also ich habe dir jetzt das Nein, das existenzielle Nein, das ich allen Frauen und auch Männern empfehle. Dieses existenzielle Nein habe ich dir jetzt aufgezeigt. Es ist tatsächlich so, wenn du vor einer Situation stehst, wo du weißt, wenn du jetzt Ja sagst, wird es ein Schrecken ohne Ende. Mhm. Und es wird nicht ein Ende ohne Schrecken.
Mit Schrecken.
Ein Oder Ende mit Schrecken. Schrecken. Ein Ende mit Schrecken, genau. Mhm. Aber diese, für mich, eine Zukunft, weißt du, für mich, also ich glaube, da bin ich so freiheitsliebend. Wenn ich Ja sagen müsste zu einem Leben in Gefangenschaft, sei es jetzt im beruflichen Kontext, dann auch im privaten Kontext, ich glaube, da sterbe ich gerade. Da sterbe ich viel lieber. Mhm. Also für meine Unabhängigkeit bin ich echt bereit zu sterben. Und das macht ein Nein leichter zum Sagen. Es ist nicht nur leichter zu tragen. Ich möchte aber alle ermutigen, der Schrecken, der legt sich und es öffnen sich immer neue Türen. Wenn try and fail, try again, fail better. Und das finde ich schon, das ist so eine andere Art von Sozialisation, die ich genossen habe, als die meisten Sozialisationen in Österreich, Deutschland und der Schweiz von
Mädchen.
Es
ist natürlich die konsequente Verantwortungsübernahme für dich selber. Es ist konsequent bis zum Schluss.
Kannst du gut Nein sagen?
Spontan würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Es ist aber sehr kontextabhängig. Aha. Also es ist Teil meines Jobs, dauernd Nein zu sagen. Das kann ich sehr gut.
Ja.
Ich finde diese, also weißt du, ich erinnere mich an unser allererstes Gespräch und ich meine, es war irgendwie Dezember 2021, wo wir zum allerersten Mal über den Fall von William Leah Thomas,
ja.
Schwimmer, ne, mhm. der mit bis 22 bei den Männern gestartet ist, an der UPenn, University of Pennsylvania in Amerika, und dann beschlossen hat, ich fühle mich als Frau und in voller Montur, der Typ ist riesig.
Ja.
Seine Kolleginnen wurden gezwungen, 18 Mal in der Woche sich vor ihm auszuziehen. Der trug, also voll ausgestatteter Mann, Riesenkreuz, und holte da alle Frauenrekorde. Und ich weiß noch, wie mich das entrüstet hat aus einem Gerechtigkeitsgefühl und ich das reingebracht habe in unsere Diskussion. Und ich finde, es ist sehr spürbar, dass bei mir schon dieser falsche Respekt, den habe ich auch. Der falsche Respekt vor individuellen Situationen. Und trotzdem würde ich es schaffen, in solchen Situationen doch Nein zu sagen. Aber ich kenne auch dieses Gefühl, Entschuldigung, das war meine Hand am Mikro, ich kenne dieses Gefühl, in einer Situation zu sein, wo ich etwas verteidigen muss und ein persönliches Unwohlgefühl habe und denke, ach, es wäre doch aber in der Situation viel einfacher, wenn ich jetzt einfach ein Ja sagen würde. Und diese Klo-Metapher ist eigentlich total gut. Ne? Also dieses, ach, das stört dich doch nicht, wenn ich da jetzt auch das Klo benutze, ne? Wenn wir jetzt da ein Unisex-Klo machen. Ich reflektiere das und ich würde in solchen Situationen immer Nein sagen. Aber ich weiß auch, wie schwierig das ist, und ich weiß auch, dass dieses individuelle Gefühl von, oh, jetzt bin ich irgendwie die Böse und ich will doch nicht die Böse sein. Das kenne ich schon.
Das ist, weil du nicht die Böse bist. Mein Lebensthema war immer, dass ich wahnsinnig lieb, klug und nett war. Und wirklich, also ganz, ich bin auch jetzt ein extrem herzlicher Mensch.
Extrem
mein
herzlich,
Thema,
ja.
aber
du bist ja nicht
mein
nett.
Thema, nein, nein, eben, aber jetzt sagst du das auch.
Du bist groß.
Mein Thema ist, dass egal wie ich mich verhalte, und das geht ganz vielen Frauen so, weil sie Frauen sind, weil sie in einem Kontext auftauchen, wo sie quasi nicht selbstverständlich sind. Und mein Thema war immer, ich kam rein in einen Kontext, den ich nicht kannte, dessen Regeln ich offensichtlich nicht kannte. Und egal, wie ich mich verkrümmt habe, was ich tatsächlich auch versucht habe, egal wie, ich gehörte nie dazu. Das ist wie dieses Feuermal oder das Cassandra oder dieses Outsidertum. Und das gibt's sehr, sehr viel bei Frauen. Und mich hat es stärker gemacht, also als ich das mal anerkannt habe, hat es mich auch wahnsinnig frei gemacht, also ganz frei nach dem Sprichwort, ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich ganz ungeniert, oder? Also, weißt also, du, ich, wenn ich nichts tun kann gegen die Angst, gegen den Neid, also gegen also die Trolls, also weißt du, bei mir ist ja nicht nur, also wenn Leute Angst haben von mir, ist ja okay, das ist super, aber wenn es, wie es immer noch gibt in Deutschland und in der Schweiz, wahnsinnig bösartige Männer, die verrotten in ihren Gräbern. Ich sag's euch, die nächsten Inkarnationen werden für die die Hölle sein. Die alle, alle, Athene hört mir zu, die alle, die wirklich ihre Energie in die Zerstörung meiner Person stecken, und zwar mit einer Wucht. Also da kann Brosius Gerstorf jetzt nur noch müde lächeln. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Es geht
da
noch ein paar Monate bei ihr.
Doch, ja,
das,
aber es geht,
hast du ja auch schon erzählt. Aber,
ja, ich weiß, aber deshalb denke ich, deshalb dieses Nein, also diese Anpassungsleistung, eben, du willst doch nicht die Böse sein, hast du gesagt.
Also für mich war es extrem wichtig, Vorbilder zu haben, weil ich bin sehr stark in Empathie. Ich kann mir gut Leben vorstellen von anderen, und ich kann mir auch Leben vorstellen in anderen zeitlichen Kontexten. Und diese Beschäftigung mit der Geschichte der Frauenbewegung, das sind meine Vorbilder, und die machen mich persönlich auch stark. Also, na, ich sag dir das jetzt, wir reden ja nur zu zweit, niemand hört uns zu. Ja. Ne? Dieses, ich glaube, kaum, also Leute, die mich kennen im Kontext, die würden sagen, ach komm, das ist doch jetzt alles Hi-Yo-Pi, du bist total hart in deinen Neins. Ne? Das ist, kommt bestimmt häufig nach außen so auch an. Nichtsdestotrotz mache ich hier meine Reflexion auch sichtbar aus Gründen, weil ich verstanden habe, dass inzwischen ich das Vorbild bin, wir das Vorbild sind.
Ja, sehr schön.
Und das macht nicht immer Spaß, aber es ist eben so, und es ist total wichtig. Und Nein ist elementar. Und dann als Person auch öffentlich zu machen, was dahinter steckt an Reflexionen, glaube ich, ist, also ich hoffe, dass das auch was bringt und sinnvoll ist. Und dieses, weißt du, dieses eine Zitat, was ich immer wieder gerne bringe von Hedwig Dohm, ne? Mehr Stolz, ihr Frauen. Der Stolze mag missfallen, aber man verachtet ihn nicht. Das ist so klug. Das ist so unfassbar.
Wunderbar.
Und das versuche ich schon auch immer wieder mir zu verinnerlichen.
Aber tatsächlich Nein sagen ist in unserer auf Konsens gebürsteten Gesellschaft sehr schwer, oder eben auch in bestimmten Bubbles eine andere Gewichtung vorzubringen. Ja. Und das ist immer schwerer geworden. Und da muss ich dir sagen, also in der Studienzeit waren das immer, also wir waren dort völlig auf Streit gebürstet. Alle mit allen, und haben einander heißestens geliebt.
Ja.
Aber das war wirklich so wie ein Sport, ein Wettkampf, ein Spiel.
Es hat auch wahnsinnig was mit Respekt Spaß zu tun, gemacht, wenn man miteinander streitet. Ne?
Ja,
ich respektiere das auch, und nachher gehen wir ein Bier trinken oder trinken ein Bier währenddessen oder so. Kennst du, also Germaine Greer, ne? Diese große australische Feministin, die ja gerne als grumpy old feminist so ein bisschen
Also sie hat auch ein Petto irgendwie über den jungen Männerkörper geschrieben. Also hätte sie besser nicht getan. Egal.
Ist egal. Aber Ambivalenz. Wir sind gut.
Stärkt einfach früher, bitte, Heldinnen.
Nein, die ist großartig. Und es gibt dieses ganz berühmte Interview mit ihr, ich meine aus dem Jahr 2015, als ich rede heute dauernd über Identitätspolitik. Na, ist ein Zufall, egal.
Ja.
Jedenfalls wird sie da von einer Journalistin gefragt, Germaine Greer, aber wenn jetzt ein Mann sagt, im tiefsten Innern fühle ich mich als Frau, ist er dann keine Frau für Sie? Und sie sagt, no. Und dann sagt die Journalistin, ja, aber verstehen Sie, Sie verstehen doch bestimmt, dass diese Reaktion für viele sehr verletzend ist von Ihnen. Und Germaine Greer guckt in die Kamera und sagt, I don't care.
Ja.
Das ist schon
Das passt schon auf. Aber es, ich finde es wirklich traurig, gerade am Beispiel einer Transfrau, weil eben, wie gesagt, meine zwei ganz engen Freundinnen sind Transfrauen und ich spreche sie als Frau an. Ja. Sie sind für mich Frauen. Ich kann kichern und lachen mit den Frauen. Ich kann rumtanzen und ich mag dann, weißt du, dann nur weil durchgeknallte Faschos, Aktivisten, wirkliche Horrortypen, Männer, quasi die Transfrauen dann so instrumentalisieren, das tut mir dann immer wahnsinnig weh. Das finde ich dann nicht in Ordnung und das will ich nicht.
Zwischen persönlichem Leben, persönlichem Respekt, den man Menschen entgegenbringt, und der politischen Dimension, die sich auf Gesetze niederschlägt.
Genau,
die,
deshalb
die Frauenrechte nimmt. Es ist immer alles komplexer.
Deshalb lieber Gesetze bekämpfen, wie das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, als Menschen, oder? Ja. Aber dann, ich muss doch noch einen Satz sagen zu Brosius Gersdorf. Etwas finde ich schon auch. Frauen, die frauenverachtende Positionen mit einer Vehemenz vertreten in der Öffentlichkeit und in Machtpositionen. Die sollen nur zwischendurch auch mal erleben, was das heißt. Vielleicht hat sie jetzt auch gemerkt, was es heißt, als Frau verhandelt zu werden. Und zwar als Frau, nicht als Juristin, nicht als Ding, sondern auch als Frau.
Ja, interessant.
Und das finde ich eine wahnsinnig wichtige Erfahrung für all diese Lisa Paus, wie wir sie sehen, die mit einer, oder Atamans oder so, die mit einer absoluten Selbstgefälligkeit die schlimmsten frauenverachtenden Positionen vertreten und dann plötzlich, ja hallo, aber also nein, so darf man mir nicht kommen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn du schon die Frauen vernichten willst, dann sei nicht erstaunt über den Gegenwind.
Denn du bist eine
Frau. Denn du bist eine Frau. Ja, genau.
Das ist ja. Ein super Schlusswort für unsere Folge, die Podcastin, die wieder sehr, sehr bereichernd war und ganz viele Themen unserer Welt.
Trotz Katers, die uns begleitet haben.
Vielleicht sollten wir das häufiger machen. Ja. Nein, das machen wir natürlich nicht. So, aber jetzt Info an alle Hörerinnen und Hörer. Ja. Regula Stempfli und Isabel Rohner machen jetzt ein bisschen Sommerpause. Mhm. Und wir hören uns wieder, ich glaube, in 3 Wochen. Und bis dahin eine gute Zeit und alle dran denken, auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.